Lukas?
Heute wird's radikal.
Oh, bitte nicht schon wieder. Gut, dafür sind wir bekannt.
Absolut. Absolut. Das radikale Filmmagazin ist wieder am Start. Wir hauen große Thesen raus, die wir höchstwahrscheinlich uns dafür 2 Wochen später entschuldigen müssen. Oder sie einfach sich nicht bewahrheitet haben.
Wir sitzen nämlich nicht nur an unserem grauen, langweiligen Tisch.
Wie und, alle Videozuschauer das sehen.
Okay, wir sitzen doch an unserem grauen Tisch. Aber langweilig wird's heute nicht.
Das stimmt.
Egal, ob ihr uns hört oder schaut, herzlich willkommen, egal wie. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Ich bin Martin.
Und ich bin Lukas und wir sind das Filmmagazin und wir reden über Filme. Aber nicht so, oder nicht immer so, dass man irgendwie einen ganz aktuellen Kinostart zum Anlass hat oder so, sondern wir suchen uns immer so gesellschaftlich relevante Themen, kann man, glaube ich, sagen, raus.
Trifft auf jeden Fall heute auch zu.
Ah, okay. Ich bin sehr gespannt. Martin hat heute eine Folge vorbereitet. Wenn ihr uns bei YouTube anschaut, dann könnt ihr im Hintergrund schon unscharf, wir haben immer groß angekündigt, dass man die Filmposter immer im Hintergrund sieht, aber
ja, ich würde sagen, nur unscharf. Du kommst nicht drum herum, aber ich glaube, da muss ein größerer Bildschirm her, oder? Oder extra so einen kleinen Fernseher, den du hervorholen kannst, der lässt dann das schön aus.
Genau, oder wir gehen einfach mit unseren Gesichtern, weil die Kamera fokussiert.
Oder so.
Guck mal ganz weit weg.
Ganz weit, okay. Vielleicht und jetzt so. Sollte es ja...
Vielleicht sieht man es jetzt. Das ist jetzt natürlich ein Spaß, der funktioniert nur, wenn ihr uns schaut. Aber macht's doch einfach so. Ja. Selbst wenn ihr uns hört, was auch toll ist, weil es ist ja immerhin ein Podcast, geht doch trotzdem mal kurz auf YouTube, das Filmmagazin und abonniert doch mal unseren Kanal. Ihr müsst ja die Videos gar nicht angucken, unbedingt.
Aber du musst sagen, letztes Mal, Lukas, da hast du dich ja ein bisschen am Schnittpult. Ja. Ein bisschen eskaliert. Also, deswegen hat es sich auch gelohnt, auf jeden Fall. Hat ein schönes Video zusammengeschnitten. Ein kleines Appetizer, könnte man sagen, für die ganze Folge, wo er schon mal ein bisschen das Thema der letzten Folge nochmal zusammengefasst hat. Das lohnt sich auch, wenn ihr die Folge schon gehört habt. Da kriegt er nämlich noch ein paar Bilder zu den
Jungen Leuten sagen Real.
Die Real dazu, genau. Real. Oder ein TikTok, das ist ja im Prinzip auch. Genau, oder ist es nicht bei YouTube, ist es doch ein Short.
Ja, aber leider sind Shorts wirklich nur eine Minute lang.
Ah, die sind wirklich lang.
Egal.
Kompliziert.
Ja, ihr könnt uns bei Instagram folgen, so viel dazu. So viel das dazu. Filmmagazin, das wäre schön. Dann kriegt ihr auch da uns ein bisschen zu sehen in den Ankündigungsgeschichten. Und ansonsten schreibt uns doch gerne, wenn ihr irgendwie Themenideen habt. Wir freuen uns immer wieder über Leute, die uns mal sagen, macht doch mal dies, macht doch mal jenes, kümmert euch doch mal um den Indie-Hit oder vielleicht nicht so Indie-Hit, sondern überlegt euch mal, was man vielleicht an diesem Marvel-Film noch so kritisieren könnte, außer dass er billig gedreht ist.
Das haben wir auch schon sehr häufig gemacht. Das machen auch andere Filmpodcasts und Filmkommentatorinnen schon so häufig. Ich weiß gar nicht, ob man da noch was Neues finden kann, aber auf jeden Fall, wenn es was Neues gibt, dann werden wir das finden. Genau. Deswegen schaut auf jeden Fall rein.
Noch was vergessen, filmmagazin.audio ist unsere Website, wenn ihr plattformunabhängig uns folgen wollt, natürlich immer sehr gerne. Die Feeds sind ja auch für jeden frei und da könnt ihr auch kommentieren oder uns eine Mail schreiben, mail@filmmagazin.audio, wenn ihr keine Lust auf YouTube, Spotify oder die anderen irgendwas habt. Genau. So.
So.
So. Und jetzt?
Gehen wir zum Film. Es geht um einen Film von 2022. Aus dem letzten Jahr. Der etwas sehr, also schon, er macht viele Sachen merkwürdig auf den ersten Blick. Mhm. Weil, so, ich kann erstmal sagen, das ist eine Buchverfilmung. Mhm. Das Buch und auch der Film heißen How to Blow Up a Pipeline. Und da klingelt vielleicht was, und man wurde ja bei den meisten Buchverfilmungen, der Literaturverfilmung ist es ja so, dass es sich um fiktionale Werke handelt. Also dass irgendeine fiktive Geschichte, irgendein Krimi, irgendein Fantasy-Roman, Science-Fiction-Roman oder so dann verfilmt werden. Aber es gibt ja auch manchmal den seltenen Fall, dass tatsächlich was Non-Fiktionales verfilmt wird. Und das ist ja so einer. Das ist tatsächlich eine Art wissenschaftliche Abhandlung, die hier in einem Film dann erzählt wird. Mhm. Weil How to Blow Up a Pipeline ist tatsächlich ein Buch gewesen des schwedischen Humanökologen Andreas Malm. Mhm. Der hat das 2017 ungefähr, glaube ich, ist das Buch erschienen. Und da argumentiert er dafür, dass ja eigentlich die Klimabewegung eigentlich sehr viel radikaler sein müsste. Mhm. Und der geht geht da auch so durch die Geschichte des Aktivismus und von sozialen Umwälzungen, geht er so durch und guckt sich das mal an, wie haben eigentlich diese Aktivisten und Aktivistinnen, wie haben die eigentlich wirklich Bewegungen und Veränderungen wirklich gebracht. Und er schlussfolgert aus dieser Geschichte und argumentiert dann auch dafür, dass eigentlich die jetzige Klimabewegung deutlich aggressiver sein müsste. Und wofür er plädiert, ist nämlich wirklich die Zerstörung von Sachwerten, was er wert. Und er definiert das auch ganz stark, dass er sagt, mit Sachwerten meint er wirklich Gegenstände, die nicht irgendwie selbst peripher Menschen schaden sollte. Mhm. Also das soll jetzt nicht irgendwie die Infrastruktur an sich so vernichtet werden, aber sowas wie eine Pipeline zum Beispiel, wo jetzt der einzelne Bürger jetzt nicht direkt da was davon hat. Natürlich, darum geht es auch ein bisschen im Film dann später, hat natürlich trotzdem Auswirkungen darauf. Ja. Aber es ist jetzt, der Autonormalbürger ist davon jetzt nicht erstmal betroffen oder zum Beispiel Yachten oder SUVs von Superreichen. Mhm. Warum werden die eigentlich nicht zerstört, um zu zeigen, wie fragil eigentlich auch die fossile Wirtschaft ist? Und könnte man damit nicht auch eine Bewegung starten?
Also
die
vor, dann auch wirklich vor Autos kleben reicht
ihm genau, nicht. Das reicht ihm nicht. Aber er beschäftigt sich auch mit der deutschen Klimabewegung, auch insbesondere mit Ende Gelände. Und zwar 2016 gab es ja da auch große Proteste, gerade hier Schwarze Pumpe. Mhm. Damit, das ist auch ein Kapitel in seinem Buch. Also er argumentiert dann wirklich dafür, dass man da aggressiver vorgehen müsste, um wirklich damit es wirklich zu einer Veränderung kommt, weil die bisherigen Mittel, die gewählt wurden, funktionieren wohl offensichtlich nicht. So, und das ist jetzt erstmal eine wissenschaftliche Abhandlung. Und wenn man jetzt sich überlegt, okay, daraus will ich jetzt einen Film machen, dann wäre ja eigentlich vielleicht der erste Gedanke, dann mache ich vielleicht ein großes historisches Drama irgendwie draus, wo dann selber ich so eine Gruppe zeige, eine Klimabewegung, wie zeige, wo es große Diskussionen auch darum gibt, wie geht man damit um und dass es dann irgendwann so ein Historienschinken werden könnte. So könnte man es ja auch aufziehen, wo das dann auch so ein großer Diskurs ist, der ausgebreitet wird. Na, ich denke da jetzt zum Beispiel an Selma, der sich mit Martin Luther King beschäftigt oder die Berufung, ihr Kampf für Gerechtigkeit, da geht es um Ruth Bader Ginsburg, ihre Geschichte, wie sie für die Gleichberechtigung gekämpft hat, die so sehr auf, hier bei den beiden Filmen, die ich jetzt genannt habe, sehr auf zwei historische Figuren natürlich fokussiert ist, die als große Helden inszeniert werden, die quasi jahrelang und jahrzehntelang für eine Veränderung kämpfen und die dann irgendwann erreichen, was natürlich perfekt für Hollywood ist. Das lässt sich wunderbar erzählen. Ja. Man könnte ja so ungefähr auch How to Blow Up a Pipeline auch erzählen, aber der Film hat die sehr interessante Entscheidung getroffen, das Ganze halt als Thriller zu erzählen, wo die Figuren halt nicht so sehr im Mittelpunkt stehen oder die eine Figurenkonstellation, die steht im Mittelpunkt und nicht ein einzelner Held oder eine einzelne Heldin, was ich schon mal einen sehr interessanten Kniff finde, hier sowas zu erzählen. Denn am Anfang des Films sehen wir, wie eine durchmischte Gruppe von Leuten halt zusammenkommt, um einen Anschlag auf eine Ölpipeline zu planen, um diese Ölpipeline zu sprengen. Und der Film zeigt dann sowohl diesen Sabotageakt, also die Planung, als auch die Ausführung und so ein bisschen, was danach passiert, als auch dann in Flashbacks, wie diese einzelnen Personen denn dazu gekommen sind, hier wirklich an diesem Sabotageakt teilzunehmen, was sozusagen ihre Beweggründe dafür sind. Da zeigt sich auch, dass sie sich halt auch nicht nur gegen diese Pipelines halt sich wirklich äußern, sondern auch gegen halt SUVs, Luxus, Yachten. Man sieht auch am Anfang gleich, dass es so ein, also der Film steigt auch damit ein, dass so ein Reifen von einem SUV durchstochen wird und die eine Figur dann so ein Schreiben, so ein Manifest quasi auf die Scheibe des SUVs klebt, wo dann halt steht, das Gesetz bestraft sie nicht, deswegen muss ich sie bestrafen. Mhm. Und deswegen habe ich hier quasi Vandalismus betrieben. Deswegen ist dieser Illegalität ist gerechtfertigt. Mhm. Das ist dann sozusagen auch so ein bisschen das Leitmotiv, womit sich dann halt auch die diese Leute dann damit argumentieren, warum sie das hier machen. Und deswegen ist halt, finde ich, diesen Film halt nicht nur sozusagen in seiner Botschaft recht radikal, sondern halt auch in seiner Machart sehr subversiv irgendwie, weil er halt dann diesen Weg eines Thrillers versucht, seine Botschaft zu erzählen. Und dann können wir erstmal dazu kommen, wie funktioniert denn dieser Thriller? Auf der Ebene zumindest. Ne? Man könnte jetzt sagen, das Politische interessiere ich mich jetzt gar nicht so sehr, ich möchte einfach einen coolen Thriller sehen. Wenn man das schafft, in seinem Kopf das voneinander zu trennen, dann kann ich auf jeden Fall sagen, das funktioniert auch. Okay. Ich finde den Thriller-Part auch sehr, sehr rund. Es ist nicht das Stärkste am Film, aber er ist sehr, sehr rund, weil der Film weiß ganz genau, wann er das Tempo anziehen muss und wann er kurzzeitig sozusagen für Entspannung sorgen muss. Und er hat von Ocean's 11 oder den Ocean's-Film auf jeden Fall gelernt, dass wir als Zuschauer nicht den gesamten Plot kennen dürfen oder den gesamten Plan kennen dürfen. Das heißt, wir rätseln selber während des Films mit, warum machen die das jetzt genau? Und ist nicht das eigentlich, warum passiert das jetzt genau? Und ist das nicht eigentlich schlecht? Jetzt hat sich das wie ein Puzzlestück zusammengetan. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, um ein bisschen auch für Spannung zu sorgen und dass so jeder einzelne Schritt zu dieser Explosion hat ja mehrere einzelne Schritte sind nötig, damit das Ganze passieren kann. Ne? Da muss erst ein Loch gegraben werden für die Bombe. Da muss auch erst die Bombe zubereitet werden, quasi durch verschiedene Chemikalien, die da zusammengetan werden müssen, was auch sehr gefährlich ist. Mhm. Und das hat alles nochmal seine eigenen kleinen Wendungen und Widrigkeiten, weil es funktioniert natürlich tödlich nicht alles so, weil man sagt, hier, ihr müsst dann kurz bevor die Bombe hochgeht, müsst ihr auch die an so einer Schaltzentrale, dass an der Steuerzentrale quasi dafür sorgen, dass das Öl nicht mehr durchfließt, damit das quasi nicht, weil ansonsten quasi die gesamte Umgebung halt ölverseucht wäre. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass sozusagen das Öl gerade dann nicht durchläuft, wenn diese Explosion passiert. Aber dann kommen auf einmal Wachmänner. Die waren vorher gar nicht eingesehen, dass diese Wachmänner dort auf einmal auftauchen. Und was machen wir jetzt? Ja. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Schritt für einen guten Heist-Movie. Ja. Einen guten Heist-Film, wo es quasi darum geht, dass man irgendeinen Raubüberfall oder so planen muss oder irgendeine Art von Raubüberfall, Sabotage, dass es immer noch kleine Widrigkeiten und Wendungen gibt. Und da schafft es wirklich der Film da immer wieder für Spannung zu sorgen. Und auch insbesondere, weil das spielt halt auch in Texas, da ist diese Ölpipeline. Da sieht man halt die Leute auch mehrmals halt dann diese Bombe zubereiten und da hat das auch total ein Breaking Bad irgendwie Vibe, weil irgendwie immer, wenn man eine Wüste sieht und Leute, die mit Chemiemasken irgendwas zusammenpunchen, hat man sofort
diesen... Ist nur bei Breaking Bad auf jeden Fall.
Auch ein Charakter sagt auch direkt, machen wir hier Meth. Also der Film weiß das auch selber, glaube ich. Ja. Aber das ist auf jeden Fall zum einen sehr interessant und sehr gut umgesetzt am Film, aber was natürlich besonders, was ich besonders spannend finde, ist natürlich wieder das Thema Klimawandel und halt Klimabewegung und den Veränderungen des Status quo, wie er das halt porträtiert und überhaupt diesen politischen Zeitgeist aufgreift. Weil mir fallen tatsächlich gar nicht so viele Filme ein, die so stark das mal in den Mittelpunkt drücken. Es gibt natürlich viele Filme, die irgendwie den Klimawandel behandeln, aber die wirklich sagen, das, wie wir bisher machen, ist falsch. Wir müssen eigentlich radikal zu radikaleren Maßnahmen greifen und jetzt diese Ökoterroristen, wenn man sie so nennen möchte, durchaus sympathisch darstellen. Da fällt mir, glaube ich, eigentlich kein anderer Film ein, der das versuchen würde. Weil es natürlich auch, da setzt man sich natürlich auch in Nesseln. Und man weiß natürlich bei gewissen Leuten, dass das nicht gut ankommt.
Ja, naja, klar. Und vor allem, ich glaube, also du hast vollkommen recht, ne? Sonst ist man immer bei so Filmen oder oft ist man bei so Filmen auf Feel Good aus am Ende. Ja. Ne? So, wir werden schon eine Verständigung finden und ja, wir müssen jetzt irgendwie Opfer bringen oder irgendwas, aber wir sind uns am Ende alle einig und so weiter. Das klingt jetzt zumindest.
Und Vandalismus Gewalt kann nicht die Lösung sein, aber alle Charaktere hier im Film befinden sich an dem Punkt, wo sie sagen, nein, nur noch Gewalt kann helfen. Ja. Und das natürlich. Schwierig, ne? Aber das Gute ist, was ich auf jeden Fall sagen kann, der Film lässt es auch so viel Raum, dass man widersprechen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier dogmatisch quasi eine Weltsicht aufgedrückt bekommt, so war es zumindest mein Empfinden, sondern man kann sich den durchaus vielleicht auch sagen, ich finde das Kritische, was die hier machen, aber ich finde es zwar interessant, diesen Gedanken durchzuspielen. Warum ist denn das nicht so? Warum gibt es nicht schon viel mehr solcher Sabotageakte? Könnte das nicht wirklich dazu bringen, eine Veränderung wirklich einleiten? Wäre das nicht ein möglicher Weg? Mhm. Man kann dem auch, wie gesagt, auch wirklich negativ gegenüberstehen. Da finde ich, der Film schafft wirklich genug Raum, um das zu diskutieren. Aber was der Film wirklich ganz, ganz herausragend macht, ist, dass der Klimawandel, der ist ein großes gesellschaftliches Problem, wenn nicht sogar das größte gesellschaftliche Problem oder Problem, was die Menschheit vor dir gerade steht. Mhm. Aber es ist ja vor allen Dingen auch ein Klassenproblem. Mhm. Und vor allen Dingen die ärmere Bevölkerungshälfte ist von den Folgen des Klimawandels betroffen. Also wenn es warm ist oder Hitze beherrscht und es 3 Wochen lang nicht regnet und 35 Grad sind, oder wenn es dann regnet, dann irgendwie in Sturzbächen und dann dein Haus weg oder deine Wohnung wegschwimmt, oder wenn es windig ist, es nicht nur windig ist, sondern halt Tornados entstehen können, dann bist du besonders betroffen, wenn du halt in ärmlichen Verhältnissen lebst. Ne? In der 150 Quadratmeter Wohnung mit Klimaanlage lebt sich das ein bisschen angenehmer.
Da hast du dann meistens auch das Geld, den steigenden Strompreis zu bezahlen oder den steigenden Benzinpreis zu bezahlen.
Genau. Und die ganzen Folgen halt abzufedern. Aber der Film schafft es wirklich, dass alle Figuren auf ganz unterschiedliche Art und Weise von Armut betroffen sind oder halt Abgehängte sind und da zu zeigen, dass sie halt besonders unter dem Klimawandel leiden. Also zum Beispiel, es gibt da auch, was der Film immer wieder macht, dass in dem Hintergrund der Figuren befinden sich ganz häufig sehr große Ölraffinerien oder Chemiefabriken, die wie so ein dunkles Omen quasi über die Charaktere hängen. Und das ist damit schon so fast unausweichlich wirkt. Und es ist alles so eingehüllt von diesen riesigen Fabriken. Mhm. Es gibt auch ein Familienhaus einer Figur, das liegt direkt ein paar Meter entfernt von so einer riesigen Chemiefabrik. Das sieht wahnsinnig komisch aus. Ich habe das auch tatsächlich mal in realen. Es gibt es tatsächlich in Kalifornien, gibt es so Dörfer oder Häuser, die wirklich so, da steht ein Haus mit einem Garten, dieses typische amerikanische Einfamilienhaus. Ja. Und wirklich 5 Meter weiter fängt eine riesige Chemiefabrik mit Rohren, mit wo Dampf aufsteigt, giftige Dämpfe und so. Und totaler Wahnsinn, dass dort Menschen leben. Aber da leben tatsächlich Menschen. Und da lebt halt eine Figur. Und wir lernen halt, dass da die Mutter ist infolge einer Hitzewelle gestorben. Mhm. Und die beste Freundin dieser Figur, die hat Krebs. Weil, das dann auch der Arzt sagt, höchstwahrscheinlich durch diese giftigen Dämpfe, die sie seit ihrer Kindheit einatmet, ausgelöst wurde. Da hat man schon mal sehr direkte Folgen. Und es ist auch so, dass die eine Figur, die dann Krebs hat, das erste Mal quasi zusammenbricht, als sie die Wohnung putzt, als sie ein Haus putzt. Aber nicht ihr Haus, sondern sie ist Putzkraft. Mhm. Und das sagt der Film gar nicht. Also er zeigt das einfach nur. Ne? Das finde ich auch gerade so clever, dass in ganz vielen kleinen Momenten, da gibt es nicht kurz einen Dialog, ach, ich bin Putzkraft, seit 30 Jahren ackere ich mich hier. Ja, hier ist jetzt ein deutscher Film.
Ja, wahrscheinlich. Wir müssen alles noch fünfmal sagen, noch fünfmal im besten sagen. Fall. Ja.
Sondern du siehst einfach sie in ihrer Putzkleidung, in einem sehr teuren, oft in einer Villa-Art, klappt sie zusammen und es ist offensichtlich, dass sie halt Putzkraft ist. Und sie dann danach natürlich auch versucht, Medikamente zu bekommen, aber leider kein Geld dafür, weil nicht krankenversichert. Ne? Und es gibt auch eine Figur, die arbeitet für eine kirchliche Institution, die Essen an Obdachlose gibt. Und da gibt es auch nur eine ganz kurze Szene, wie dann in die Halle mit den Obdachlosen geschrien wird, ja, wir haben leider kein Essen mehr. Uns wurde irgendwie eine staatliche Förderung genommen und wir können ihnen leider heute nichts mehr geben.
So. Ja.
Und das war's auch. Dann wird es nicht mehr erwähnt, aber es ist absolut klar, in welchem Milieu wir uns hier befinden. Mhm. Und es gibt noch die interessanteste Figur, weil man könnte jetzt denken, das sind jetzt alle so eine Leute, die, okay, von denen erwarte ich auch, dass die gegen den Klimawandel natürlich sind. Aber es gibt ja auch, der auch auf dem Plakat zu sehen ist, das ist Dwayne. Mhm. Das ist ein typischer republikanischer Texaner, der sozusagen mehr Waffen hat als alles andere. Und der auch so typisches Auftreten hat wie so ein Texaner. Aber er ist auch für diese Sprengung und er ist auch Teil dieser Gruppe, weil er hat halt sein Haus verloren, weil das halt infolge einer Ölpipeline wurde er enteignet, was auch sehr häufig passiert, was auch in Deutschland gerne mal passiert,
ja, das stimmt
dass Leute für eine Straße oder so gebaut wird, dass ganz schnell auch konservative Parteien da bei Enteignung auf einmal sehr positiv dem gegenüberstehen. Mhm. Ne? Und das davon wurde halt auch Dwayne getroffen und er hat sich dann dadurch radikalisiert, weil er dann versucht hat, den Staat als auch die Ölfirma, die halt ihm das Land, seinen Familienerbe und auch sein Grundstück genommen hat, zu verklagen, aber keine Chance. Mhm. Und dadurch hat er sich radikalisiert. Und er ist natürlich dann natürlich schon ein bisschen ein Outsider innerhalb dieser Gruppe, weil es gibt auch dann so eine kleine Szene, wo sie bei der Planung des Sabotageakts dann auch so ein Lagerfeuer machen und dann was essen. Und er hat halt Fleisch mitgebracht. Mhm. Und alle anderen sagen, nee, ich bin Vegetarier, ja, ich bin Veganer. Hm, okay. Aber es ist tatsächlich auch dann kein großer Streit oder so. Das ist okay, man merkt halt einfach, die kommen aus unterschiedlichen Welten, die sind sich auch in vielem uneins, aber das eint sie, weil sie alle von den Folgen betroffen sind. Mhm. Und das finde ich sehr schön, wie der Film das alles anspricht direkt, aber ohne das so didaktisch zu machen, sondern einfach zeigt, aus wie vielen verschiedenen Richtungen das kommen kann. Es gibt dann auch so eine Diskussion am Abend vor der Sprengung, wo sie halt diskutieren, das auch eine interessante Beobachtung ist, dass viele gesellschaftliche Bewegungen, wie zum Beispiel Martin Luther King, also die Bürgerrechtsbewegung, dass die zur Zeit, als sie stattgefunden hat, auch alle als Terroristen quasi beschrien waren und dass sie Gewalt ausüben. Und im Nachhinein, wenn sie einen Effekt hatten und dann quasi als Heilige hochgehalten werden, dann auf einmal waren es Pazifisten, die dadurch ihre Veränderung betroffen haben und dass das quasi die Opfer, die sie gebracht haben und vielleicht auch die Form von Gewalt, die dabei entstanden ist oder halt auch die Proteste, die eben nicht nur einfach nur waren, ja, könnt ihr das mal bitte lassen, sondern halt auch mal aggressiver waren, dass die dann vergessen werden und quasi von der Geschichtsschreibung und von den Leuten, die in der Macht sind, das halt ganz schnell dann beiseite schieben, damit sie halt dann die neuere Bewegung sagen können, das sind jetzt aber die Terroristen, weil die jetzt hier Gewalt anwenden. Mhm. Da gibt es dann auch eine Diskussion, wo sich auch die Charaktere durchaus uneins sind und am Ende auch nochmal eine Szene, wo ein Charakter sich sehr unsicher ist, ob sie wirklich diese Pipeline sprengen soll, weil am Ende natürlich werden davon auch Leute betroffen sein, weil durch steigende Ölpreise, das trifft halt auch gerade die ärmere Bevölkerungsgruppe. Ja. Deswegen ist das wirklich der Weg to go. Deswegen finde ich das auf jeden Fall sehr spannend, dass das der Film alles so mit einwebt. Und wie gesagt, es ist absolut möglich, dem auch zu widersprechen und zu sagen, nee, ich finde das absolut nicht gut. Aber man kommt A, einen guten Thriller trotzdem zu sehen und trotzdem mal interessant, sich mit diesem ganzen, mit dieser Idee auseinanderzusetzen, das zu tun. Der Film ist natürlich dann so, dass er natürlich dem positiv gegenübersteht und dann auch wir am Ende auch den Hinweis bekommen, okay, es hat eine Bewegung ausgelöst.
Ja.
Und jetzt ist der Status quo, kann verändert werden. Aber das ist auch nur so die letzten 30 Sekunden und dann werden wir auch schon entlassen und dann mit dem Gedanken können wir mal spielen. Deswegen finde ich es durchaus das auch legitim, das so zu zeigen. Und es ist auch voll okay, dass der Film diesen Blickwinkel einnimmt. Und es gibt noch so eine Szene, über die ich noch als letztes sprechen wollte, die ich auch ganz interessant finde. Da gibt es nämlich, als dann die Sprengung, dann sozusagen die Bombe geplantet ist sozusagen, also dann wirklich noch ein paar Minuten sind, bis sie hochgeht. Da geht der Dwayne, geht in so eine Bar, weil er halt dann jetzt so aufgeregt ist und nicht weiß, was er mit sich anfangen soll. Dann geht er einfach in die Bar und betrinkt sich und wartet halt darauf, dass die Bombe hochgeht. Und dann kommt ein Polizist rein, weil halt schon irgendwie halt gehört wurde, da ist eine Gruppe unterwegs, die hat voll die Wirbel irgendwas sprengen. Wir müssen irgendwas tun. Also man könnte jetzt erwarten, das ist irgendeine spannungsgeladene Szene, wo es darum geht, dass er vielleicht, der Dwayne vielleicht auffliegt, weil er vielleicht auf irgendeine Kamera oder von einer Drohnenaufnahme aufgenommen wurde und der Polizist ihn jetzt aufnimmt, aber tatsächlich der Polizist sagt, ja, hier ist irgendwie auch das FBI, es wird irgendwie unterwegs und sucht die, aber solange ich nicht gerufen werde, betrinke ich mich jetzt erstmal und da setzt er sich quasi hin und dann ist das gar nicht mehr so eine spannungsvolle Szene und ich habe mich gefragt, warum hat der Filmemacher, also Daniel Goldhaber hat den Film auch mitgeschrieben und hat auch mit inszeniert, warum hat er die eingebaut? Mhm. Warum ist das drin? Und hier finde ich, also für mich habe ich das so interpretiert, dass es doch eben sehr, sehr viele Menschen gibt, auch auf Seiten des Staates, die sehr lakonisch darauf reagieren und vielleicht gar nicht so sehr das verteufeln, sondern einfach sagen, ja, wenn ich gerufen werde, mache ich was dagegen und wenn nicht, dann eben nicht. Mhm. Also dass tatsächlich Veränderung schon möglich ist und dass da dieser Widerstand vielleicht doch gar nicht so groß ist, wie man vielleicht erst erwarten würde. Mhm. Aber wie gesagt, das ist auch so eine Szene, die zumindest für mich so ein bisschen auch für Diskussion gesorgt hat. Aber wie gesagt, deswegen, also insgesamt eine große Empfehlung für diesen Film. Der macht, hat wirklich viele, viele interessante Punkte angesprochen und ist wirklich radikal im besten Sinn und das ist zumindest so der beste Film, der mir jetzt den ich bisher gesehen habe, zum Klimawandel, mhm. der das Problem wirklich aus sehr, sehr vielen Perspektiven anschaut, aber dabei eine eindeutige Richtung hat, was für sich die Lösung wäre oder zumindest eine Lösung sein könnte, dass wir das mal zur Diskussion stellen.
Ja, ja, ja. Und dann, das ist ja das Tolle, was Filme im besten Fall können, nämlich ein guter Film sein, gute Unterhaltung sein, ein guter Thriller, guter Horrorfilm oder was weiß ich auch immer sein und gleichzeitig trotzdem so einen Finger in irgendeine Wunde legen, dass man am Ende dann rausgeht und nicht nur sich gut unterhalten fühlt, sondern vielleicht auch nochmal nachdenkt. So.
Ja. Ich hatte tatsächlich auch dann eine Kritik, ist auf Letterboxd gesehen von jemandem. Also das ist laut eigenen Angaben, ich konnte es jetzt nicht überprüfen, aber der hat gesagt, der ist halt eigentlich jemand, der sich sehr stark engagiert für Klima und auch schon Sabotageakte vollzogen hat und er hat quasi, als er diesen Film gesehen hat, hat er gerade sich durch Strafen durchgelesen und Strafverfolgungsbehörden oder was er quasi schon an Strafen vollziehen muss oder er war auch irgendwie auch schon in Untersuchungshaft und so, deswegen. Und er hat gesagt, der Film ist natürlich trotzdem sehr, macht sich etwas sehr einfach natürlich, weil es würde dich natürlich, die volle Härte des Staates würde dich treffen, wenn du so etwas machst und deswegen machen das vielleicht auch viele Leute nicht, weil natürlich würdest du verfolgt werden und das wäre absolut nicht so einfach. Das sehen wir natürlich auch hier in Deutschland, wo man, wenn man sich bereits auf die Straße klebt, quasi Politiker es gutheißen oder es da beschwichtigend gegenüber Autofahrern gegenüber sind, die halt einfach da voll durchziehen.
Wo man sich auch angucken kann, wie zum Beispiel in Bayern gegen Aktivistinnen, Aktivisten vorgegangen wird und so. Oder auch die an Einsatzkosten plötzlich beteiligt werden, wohingegen irgendwie jede andere Demonstration legitim ist. Wir können, glaube ich, keine juristisch zufriedenstellende Einschätzung dazu abgeben, aber der Eindruck drängt sich natürlich schon auf, dass zumindest von einigen Politikakteuren damit zweierlei Maß gemessen wird, zumindest was die Rhetorik angeht.
Auf jeden Fall was die Rhetorik. Ne, und dass ja auch immer davor gewarnt wird, dass die letzte Generation bald sozusagen eine neue RAF werden könnte und dass man eigentlich gar nicht abwarten kann, dass sie sich wirklich radikalisiert, weil dann kann man wirklich die volle Härte des Staates auf sie losjagen. Den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch. Deswegen wäre das natürlich trotzdem, was der Film natürlich nicht macht oder nicht anspricht, er hätte es natürlich noch größer aufziehen können, weil wenn das dazu käme und es gibt so eine Explosion und es gibt dann auch Nachahmer, das würde natürlich den gesamten Diskurs noch weiter anheizen und es würde noch mehr die Lager noch mehr spalten, zu einer gewissen Art und Weise. Aber was der Film natürlich trotzdem zeigt mit der Figur von Dwayne, dass natürlich selber die Leute, die eigentlich gegen diese Sabotageakte sein, eigentlich davon auch betroffen sind oder auch natürlich vom, weil der Klimawandel macht vor keinem Halt. Ja. Und die sind davon auch betroffen.
Außer du kannst es dir leisten.
Außer du kannst es dir halt, wie gesagt, leisten. Aber ja, das ist natürlich, was der Film natürlich dann nicht aufmacht, ist die große gesellschaftliche Debatte, aber das muss er ja auch gar nicht. Und ich finde es halt gerade clever, dass er sagt, er zieht das Thema, er macht es natürlich trotzdem groß, aber er zieht es halt auf diesen einen Sabotageakt und spielt das einmal für sich im Kopf durch und stellt mal alle Charaktere kurz vor, die da beteiligt sind. Mhm. Und das finde ich dann schon mal sehr konsequent und auch genau so fokussiert und verknappt, wie man es machen muss. Der Film geht knapp über 90 Minuten und so und da wirklich alles erzählt, muss nicht länger sein. Wie gesagt, man hätte man in 3 Stunden Historien-Epos draus machen können, garantiert, ja. Also mit der Grundidee. Aber ich finde das mega toll, das auf der Art und Weise gemacht zu haben, weil das funktioniert. Mhm. Und deswegen auf jeden Fall eine Schauempfehlung oder eine Guckempfehlung, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ist wie gesagt auch sehr kleiner Film, also auch keine großen Stars und so. Deswegen habe ich auch jetzt die selber nicht genannt. Also es ist, glaube ich, auch niemanden hier auf dem Plakat. Irila Barra, Christine Frothoff, Lucas Gage. Ich glaube, kennt keiner, würde ich mal sagen.
Also ich kenne sie nicht.
Ich habe die zumindest auch vorher nicht gekannt. Und die eine Rolle, die hat man bei irgendeiner Serie, glaube ich, mal gesehen. Aber das war es auch. Deswegen auch ein relativ kleiner Film, der irgendwie auch ein Budget von, glaube ich, nur ein bisschen über 1 Million oder 2 Millionen hatte. Deswegen auch relativ klein gestartet. Aber den gibt es bei Amazon Prime. Da kann man sich den ausleihen, wenn man das möchte. Und wie gesagt, auf jeden Fall, wenn ihr euch für das Thema irgendwie interessiert oder einfach mal einen Heist-Film angucken wollt, das ist sowieso, muss man sagen, echt schade, dass Hollywood das so ein bisschen verlernt hat, gute Heist-Filme zu machen, weil das ist, ich habe auch mal eine Theorie dazu gelesen, dass eigentlich Heist-Filme, also wirklich so Raubüberfälle, also Filme, in denen es um Raubüberfall geht und dort mehrere Personen irgendwie einen Raubüberfall planen, dass eigentlich das Filmgenre schlechthin ist, weil das ist selber eine Metapher auf das Filmemachen, weil es gibt verschiedene Experten, die in bestimmten Aspekten gut sind und es ist ein großes Unterfangen und es gibt dann die große Vorbereitung und dann gibt es das Shooting, wo alles dann zusammenläuft und wenn alles gut geplant ist, funktioniert es. Und das ist quasi auch ein Raubüberfall.
Ah, okay.
Und deswegen ist das selber eine gute Metapher dafür. Und deswegen ist ein guter Heist-Film. Ich mag den auch sehr. Ich habe ja schon häufiger über Ocean's 11 oder andere Filme in dem Genre gesprochen. Deswegen bin ich sowieso froh, dass das hier ein sehr guter Vertreter davon ist, zusätzlich zu seiner politischen Message und Interpretation. Aber da könnte Hollywood auf jeden Fall auch mal mehr Heist-Filme machen, weil die sind so ein bisschen aus der Mode, glaube ich, gekommen. Aber das sieht man selten. Es gibt noch so diese beiden Magier-Filme, Don't You See It?
Ja,
mit ganz vielen Stars, mit Jesse Eisenberg, Daniel Radcliffe hat einen zweiten. Don't You See Me?
Ja.
Und wieso? Don't You...
Aber naja, das... Ich glaube auch, dass Hollywood seit Ocean's 11 einfach immer nur wieder Ocean's 11 nachbaut. Ja.
Und das sind natürlich auch nur Referenzen auf Filme aus den 50ern, 60ern, 70ern, wo es auch schon sehr viele Heist-Movie-Filme gab. Aber ja, das ist natürlich so dieses eine moderne, was man kennt, also auf Deutsch die Unfassbaren.
Ja.
Now You See Me.
Now You See Me.
Now You See Me ist dann der englische Titel.
Ja, ja, ja.
Die sind auch noch so heist-mäßig, aber auch nicht ganz so elegant, finde ich, oder auch ganz so cool, weil die sind ein bisschen gewollt.
Ja.
Gewollt cool.
Als du mir den Filmtitel geschickt hattest und ich habe nichts dazu gelesen, habe ich erstmal gedacht, weil es ist ja kürzlich auch eine Pipeline abgeblowt, sag ich mal, das heißt kürzlich, das ist schon über ein Jahr her, aber ist nur ein Zufall.
Tatsächlich, ja. Also es gab tatsächlich auch, wo der Film rausgekommen ist, auch Bedenken halt aus politischer Richtung, dass da der Film wirklich Nachahmer erzeugen könnte, aber es ist nicht passiert. Hm. Zumindest nicht so direkt, zumindest was man weiß, natürlich auch mal schwer nachzuweisen. Ja. Aber ja, dadurch, dass er auch so ein relativ kleiner Film ist, aber absolut sehenswert, wirklich.
Gut, vielen Dank. Dann im Gegensatz zur letzten Folge, der vergangenen Folge, in der ich ja einen Film vorgestellt habe, den man sich nicht nachschauen musste, obwohl die Geschichte interessant war.
Ja.
Heute mal eine interessante Geschichte und ein interessanter Film.
Ja.
Vielen Dank dafür. Was gab es sonst noch? Wir haben noch ein paar News übrig. Eigentlich sind es gar keine News. Also einmal den großen Trauerfall. Jürgen Kluckert ist gestorben. Die Stimme von, oder eine der Stimmen, oder die bekannteste Stimme von Benjamin Blümchen, Mr. Krabs, diverse andere, Morgan Freeman, alle von euch kennen diese Stimme in der einen oder anderen Rolle auf jeden Fall. Viele sind als Kinder dazu eingeschlafen, als vielleicht als Erwachsene dazu eingeschlafen. Im Alter von 79 Jahren gestorben. Vielleicht nochmal die alte Benjamin-Blümchen-Kassette rausholen und nochmal reinhören.
Ja.
Und
eine zeitlose Stimme.
Und eine kleine weiß ich gar nicht, wie ich es beschreiben soll, eine Nichtmeldung, aber irgendwie so was Kurioses. Und zwar hat der Spiegel jetzt gemeldet, gab es eine Barbenheimer Welle? Und damit ist jetzt nicht der Erfolg im Kino gemeint, sondern die Corona-Zahlen. Ja, Corona gibt's noch. Die Corona-Zahlen steigen gerade, was vermutlich an einer neuen Variante liegt. Aber auch nicht ganz auszuschließen ist wohl, und das war so ein bisschen verquast formuliert, dass es am Erfolg von Barbie und Oppenheimer liegt, dass viele Leute ins Kino gegangen sind, mehr Leute zusammengesessen haben und sich das ausgewirkt haben könnte auf eine Verbreitung.
Ist natürlich immer sehr, sehr schwer, das dann nachzuweisen. Und auch gerade Kinos sind ja auch durchaus mal durchlüftet.
Will, ja.
Und es gibt ja auch an sich gar keine Auflagen mehr. Deswegen gibt es ja auch viele, viele andere Veranstaltungen und viele Festivals, wo das auch sein könnte. Also deswegen das auf die zwei Filme zu fokussieren.
Das eins zu eins nachzuweisen, halte ich für sehr komplex.
Es wäre auch, glaube ich, völlig unmöglich, das auch zu tun.
Also ich habe jetzt kein direktes Zitat von einem Epidemiologen gesehen, der gesagt hat, doch, das hat auf jeden Fall einen Effekt.
Ich glaube, auch kein Seriöser könnte das, glaube ich, sagen, aber es kann natürlich einen kleinen Effekt darauf gehabt haben.
Aber wir haben ja auch ein paar Unseriöse kennengelernt in den letzten 3 Jahren. Also vielleicht
gibt es hier etwa auch?
Ja.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Okay, genug davon. Also das sind so die beiden kleinen Meldungen. Mehr gibt's nicht. Hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
Mhm. Schaut euch auf jeden Fall an. How to blow up a pipeline. Dann würde ich sagen, macht's gut.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.